Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Ich habe immer das Gefühl, ich bin der Hochstapler und irgendwann fällt auf, dass ich eigentlich gar nichts kann, sagt Tanja Ehrert. Sie hat gerade ihren Vertrag verlängert und fährt 2020 ihre dritte Saison für das Profiteam Canyon Swam Racing. Und zwar sehr erfolgreich. Auf dem Papier sind das zum Beispiel der 5. GC bei der Bene Ladies Tour und ihr erstes World Tour Top 10 Ergebnis, der 6. Platz in China. Warum also diese Zweifel? In einem sehr persönlichen Interview sprechen wir über ihren sportlichen Werdegang und den Quereinstieg in den Radsport. 2017 gewann Tanja Ehrert die Swift Academy und sicherte sich so einen Profivertrag bei Canyon Swam Racing. Wie es ihr seither ergangen ist, wie sie trainiert, welche Themen sie beschäftigen und was sie sich für 2020 vorgenommen hat, all das hört ihr in der aktuellen Episode. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Auch zur letzten Episode gab es wieder reichlich Nachrichten. Ganz viel Positives, vielen Dank dafür. Auf eine Sache wurde ich auch hingewiesen. Ich habe den Begriff Tschechei benutzt und nicht Tschechien. Der Begriff Tschechei besitzt heute jedoch einen negativen Klang wegen der Verwendung im NS-Sprachgebrauch. Insbesondere wegen der Bezeichnung Rest-Tschechei. Vor allem die älteren Tschechen verbinden mit dem Begriff daher die NS-Zeit. Das tut mir natürlich leid und ich werde diesen Begriff nicht mehr benutzen. Dachte auch, vielleicht freuen sich hier einige, das zu erfahren. Also Tschechien, nicht Tschechei. Auch diese Episode wird wieder von Rose Bikes supported, worüber ich mich riesig freue, da Rose Bikes mir ermöglicht, durch Deutschland zu reisen und Menschen zu besuchen, die ich gerne in meinem Podcast habe. Bei Rose Bikes gibt es ab Dezember einen neuen Newsletter, den Wow Deals Newsletter. Wenn ihr euch dafür anmeldet, dann bekommt ihr 24 Stunden vor allen anderen die Informationen über exklusive Deals und Neuheiten per E-Mail. Denkt dran, nur kaufen, was ihr wirklich braucht, aber einen Schnapper kann man ja mal mitnehmen. Ja, Tanja, war gar nicht so leicht, mit dir einen Termin zu finden. Ich sitze hier bei Tanja Ehrert auf dem Sofa. Tanja Ehrert ist Radprofi bei Canyon Swam, einem der größten oder dem größten Frauen-Rennradteam in Deutschland auf jeden Fall. Naja, ihr seid ja international aufgestellt.
Team. Genau, wir sind international aufgestellt, aber haben eine deutsche Lizenz, also sind ein deutsches Team. Genau.
Tanja und ich kennen uns vom Fixgear-Fahren. Also wir haben uns sogar auf einem, naja, zum ersten Mal begegnet sind wir uns bei einem Rennradrennen, nämlich den Cyclassics. Und ich glaube, das war auch so dein allererster Kontakt zur Szene, Fixgear-Szene. Wir sind ja quasi hauptsächlich fixed gefahren, aber nebenbei so ein bisschen Rennrad, besonders in Hamburg, dann eingeladen vom Red Pack. Damals warst du dabei. Ich war auch, eigentlich wäre dabei gewesen, ich war, glaube ich, krank bei dem Rennen. Aber du bist es dann mitgefahren. Ja. Und ich habe dann die ganzen Geschichten gehört, wie du vorne bei den Männern mitgeballert bist und alle waren sehr begeistert, wie gut du dich im Rennen positioniert hast. Das ist meine erste Erinnerung an dich.
Ja, das stimmt. Also das war auf jeden Fall so der Anfang, wo ich so wirklich in die Szene reingekommen bin. Ich glaube, mein allererstes Rennen war Koblenz, dieses Battle vom Red Race. Und daraufhin habe ich dann entschieden, eigentlich alle Rennen zu machen. Und habe dann das Battle in Hamburg gemacht. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Rundstrecke heißt bei Hamburg, wo man das Rennen auf so einem Motorrad, irgendwas mit G.
Das war. Wir sind alle traurig, dass es das Rennen nicht mehr gibt.
Ja.
Wie heißt es noch? Oh Gott, es war so ein schönes, das war eine Motorrad-Teststrecke in der Nähe von Geesthacht.
Genau.
Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
Und es war dann auch ein Last Woman Standing. Und so ging mein Weg. Oder da habe ich halt so, sag ich mal, Selbstbewusstsein gesammelt. Und habe auch die Fixed-Pod-Jungs kennengelernt, die mich ja dann später das erste Mal dann auf ein Fixed-Gear-Bike gesetzt haben. Weil bis dahin bin ich die Rennen eigentlich im Rennrad gefahren. Es gab ja dann immer den Modus Schalter und Fixed. Und ich beim Battle war es ja egal, was man gefahren ist. Da bin ich dann auch immer mit dem Rennrad gefahren und ansonsten halt immer die Schalterwertung. Und dann hat Jan Hoffmann von Fixpot gemeint, ja, setz dich doch mal auf ein Fixie und probier das mal. Und dann bin ich 2 Wochen später mein erstes Fixed-Rennen gefahren in Holland dann bei den NL Crit Series.
Alles klar, das habe ich natürlich dann nicht so genau mitbekommen, ja. Aber Fixpot hatte auf jeden Fall den richtigen Riecher, ja. Dich sofort ins Team zu holen. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte nur kurz sagen, woher unsere Verbindung eigentlich kommt. Und das liegt da jetzt auch schon 4 Jahre zurück. Oder ist das gar nicht so lange her?
2016 war das, 2016. Also 3 Jahre, ja.
Ja. Heidbergring?
Heidbergring, ja.
Heidbergring, jetzt haben wir es. Ganz toll. Es hat so eine schöne Strecke, weil wenn man sich so schön in die Kurven legen konnte. Voll. Und genau, sie haben immer 2 Rennen, einmal fixed, einmal Road, also mit Schaltung.
Und es war halt irgendwie Bremsen. So ein bisschen Festivalwochenende drumherum.
Ja.
Ich hatte nur den Nachteil, da habe ich gerade mein schriftliches Examen, genau, ich habe mein schriftliches Staatsexamen gemacht. Und dann lag ich da in diesen, damals hat es ja so krass geregnet, es hat das ganze Wochenende durchgeregnet. Und ich war dann weil ich kein Zelt dabei hatte, weil ich ja immer eigentlich nur mit Zug unterwegs war, habe ich dann mit den Red Race Jungs eben auch in diesen Containern übernachtet. Und dann habe ich halt einfach zwischen den Rennen immer gelernt und zum Einschlafen auch noch gelernt. Weiß ich noch.
Ja, das hat dich jetzt begleitet. Ne? Du bist Ärztin und hast parallel zu deiner Karriere, sage ich mal so, oder auch ganz spannend, parallel zu der Swift Academy, die du 2017 gewonnen hast für 2018. Mhm, also
genau.
Du bist ja Swift Academy Fahrerin 2018 dann sozusagen, genau. Ne? So wenn man das mal suchen will. Und das hast du parallel zu deinem
Abschluss gemacht.
Ja. Ja, von der Schicht auf die Rolle sozusagen.
Ja, es war zeitlich eigentlich perfekt, weil ich habe mein PJ, also das praktische Jahr, das letzte Jahr vom Medizinstudium, da arbeitet man ja eigentlich schon Vollzeit einfach für wenig Geld. Und das ging bis zum 22. September, war, glaube ich, mein letzter Schichttag. Und die Swift Academy ging, glaube ich, am 10. September los. Also es war noch, ich glaube, 1 oder 2 Wochen waren so überlappend, aber dann konnte ich meine Zeit halt frei einteilen. Ich musste mich dann zwar aufs mündliche, aufs letzte Staatsexamen vorbereiten, aber ich war halt zumindest schon zeitlich recht flexibel. Das war ganz gut. Und dann war halt nur der Nachteil, als ich mich dann für die Semifinals empfohlen habe, dass dann halt diese 2 Wochen Halbfinale parallel zu meinem mündlichen und allerletzten Staatsexamen waren. Ich hatte dann, es lief vom 1. bis zum 14. November und ich hatte mein mündliches Examen am 7. und am 8. Das war dann schon ja, ein bisschen Limit.
Leben am Limit, ja. Aber hat sich gelohnt. Hat du bist gelohnt. Jetzt, ich darf es vorwegnehmen, du hast den Vertrag für deine 3. Saison gerade unterschrieben.
Ja,
und genau. Und bist das nächste Jahr wieder dabei. Ja. Da bist du auch jetzt die Erste, die wirklich 3 Saisons hintereinander fährt.
Ja.
Ja, Glückwunsch.
Danke, danke.
Und wir sitzen hier, das habe ich ja eben schon gesagt, es ist gar nicht so leicht, du bist viel unterwegs.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, du bist an 300 Tagen im Jahr unterwegs.
Ja,
könnte hinkommen. Kommst
du fast hin, ja.
Du kannst ja mal erzählen, wie viele Tage du zu Hause warst in diesem Jahr.
Definitiv weniger, aber ich bin halt auch noch umgezogen dann dieses Jahr. Deshalb, als ich ja dann noch am Anfang des Jahres war, ich dann die ersten 2 Wochen im Januar war ich bei meinen Eltern. Dann war ich wieder im Trainingslager, dann war ich 2 Wochen in Girona, dann bin ich nach Darmstadt umgezogen. Und dann, bis ich dann wirklich in Darmstadt mal angekommen bin, hat es ewig gedauert, weil ich eigentlich nie dort war. Und jetzt fühlt es sich langsam nach zu Hause an.
Warum ausgerechnet Darmstadt? Kommst du aus Darmstadt? Oder
nee, ich komme ursprünglich aus Heilbronn. Aber meine Schwester ist nach Darmstadt gezogen und hat jetzt ein Baby bekommen. Das heißt jetzt, letztes Jahr. Und ich habe halt so gemerkt, er kam dann auf die Welt und dann habe ich ihn das nächste Mal gesehen, da war er schon 3 Monate alt, einfach weil ich dann in Spanien war. Und dann dachte ich mir, irgendwie schade, alles zu verpassen. Und im ersten Jahr passiert ja so viel, das muss ich dir ja als Mama nicht sagen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, Darmstadt ist ja von der Lage her ganz gut, durch Frankfurt Nähe, Flughafen. Der Airliner fährt dahin, super einfach. Und dann habe ich einfach nach einem WG-Zimmer geguckt, ganz in der Nähe vom Airliner. jetzt brauche ich halt 30 Minuten zum Flughafen. Und vorher mit Girona war es dann trotzdem immer ein bisschen schwierig. Nach Barcelona sind es 2:15 mit dem Bus. Und wenn du dann halt 2 Stunden vorher da sein musst, weil du das Rad dabei hast, plus einen längeren Flug, dann hast du halt wirklich schon am Tag vorm Rennen eine ewig, ewig lange Reise. Und jetzt zu den ganzen belgischen, holländischen Rennen bin ich dieses Jahr mit dem Zug gefahren. Sondern 4,5 Stunden. Und ich meine, Zugfahren ist trotzdem entspannter als Fliegen. Und ansonsten, wenn ich, zum Beispiel, wir waren jetzt letzte Woche in China, die anderen müssen dann halt irgendwie noch 2 Stunden Auto fahren oder müssen 3-mal mit dem Zug umsteigen. Und ich laufe einmal aus dem Terminal raus, setze mich in Airliner, bin in 25 Minuten am Luisenplatz, laufe noch 500 Meter heim. Also ich bin um 7.30 Uhr aus dem Flieger gestiegen, war um 9 Uhr daheim. Und das sind dann halt einfach so die Stunden, die man sich so spart, die das Leben sehr viel angenehmer machen. Deshalb war Darmstadt auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich. Und zum Fahren ist auch sehr schön. Man kann total flach in Richtung Rhein ins Ried raus. Man kann Odenwald fahren. Es gibt eine Bettungbahn in Darmstadt, auf der man halt auch ein bisschen Bahn fahren kann. Die ist eigentlich immer offen. Muss man einen Jahresbeitrag von 15 Euro bezahlen und kann dann da trainieren. Also mega gut. Und deshalb ist Darmstadt eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Standpunkt. Auch relativ zentral eigentlich. Sowohl in Süden kommt man schnell als auch in Norden. Deshalb ist es ganz gut.
Ja, das war mir gar nicht so klar. Aber natürlich, solche Faktoren spielen ja dann eine Rolle,
ja,
ne?
Ja,
ja. Mal gucken jetzt, vielleicht kriegst du bald ganz viele mit Radfahrer.
Ja, obwohl ich nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen nach Köln flüchten werde, zumindest so für die Klassikersaison. Also ich habe vor, nach Köln für März, April, Mai zumindest, weil man dann einfach so zack 2 Stunden in Belgien ist und hier gibt es ja auch relativ viele Radfahrer, mit denen man trainieren kann. Deshalb wollte ich eigentlich jetzt so eine Zwischenmiete überbrücken, also falls jemand was weiß.
Ja, dann meldet euch. Ja. Ich habe schon im letzten Podcast von meinen Hörerinnen und Hörern geschwärmt, weil ich bekomme tatsächlich immer ganz gute Tipps.
Ja.
Auch wenn ich mir mal irgendwas nicht richtig gemerkt hatte oder irgendwie, ich weiß ja auch nicht alles. Also so, und auch sowas irgendwie mal Tipps geben die ganz gerne. Also entweder direkt an dich oder an mich.
Genau.
Ich leite das dann weiter.
Sehr gut.
Kannst du dir die Rennen eigentlich selber aussuchen, die du fährst?
Also wir haben einen Plan, wir kriegen einen Plan normalerweise im Dezember im Trainingslager, welche Rennen für uns vorgesehen sind. Die ändern sich natürlich immer, dann sind wir auch Reservefahrer. Aber im Großen und Ganzen ist das Team ja daran interessiert, dass wir die Rennen fahren, die uns halt auch vom Fahrertyp her am besten passen. Und dann fahre ich halt dann ab und zu auch mal Rennen, die mir vielleicht vom Fahrertyp her nicht unbedingt passen. Wie jetzt dieses Jahr Bierrad zum Beispiel. Und das sind dann harte Tage für mich, aber da kann ich dann zum Beispiel sowas wie ein Sprinttrikot mal mitnehmen, weil da gilt es halt für jemanden von meiner Fahrerqualität her schon irgendwie ums Überleben zu kämpfen, wenn man halt irgendwie 3 kategorisierte Anstiege auf so einer Etappe fährt. Und dann hat es halt auch ein paar Schmankerl für mich sozusagen.
Das ist ja interessant, dann sich das so anzugucken und so taktisch zu entscheiden, ich fahre das jetzt mit, ist ja, ist zwar hart, ich muss 3 Tage lang oder 3 Anstiege und kann mir aber dann so ein Sprinttrikot holen.
Ja.
Was ja total spannend ist, als du das damals erzählt hast oder als das in deinen ersten, ich glaube, in deinen Leistungsdiagnostiken oder über die Swift Academy nämlich rausgekommen ist, dass du als ehemalige Mitteldistanz-Triathletin eigentlich Sprinterin bist.
Ja. Ja, mir war das auch überhaupt nicht klar. Und ich habe auch ja bei den Fixed-Rennen eigentlich immer versucht, einen Finalsprint zu umgehen. Ich bin immer so letzter Kilometer irgendwie attackiert, weil ich einfach dachte, okay, als Triathlet sprinten kannst du eh nicht. Und wurde mir halt während der Auswertung der Daten eigentlich gesagt, ja, okay, du bist eigentlich eine super Sprinterin und deshalb wärst du auch ein guter Asset fürs Team. Und ja, seitdem feile ich da dran, obwohl man natürlich auch jetzt, ich fahre jetzt andere Distanzen, die Qualität von den Rennen ist ja auch höher. Das heißt, ich muss ja auch trotzdem gleichzeitig an meiner Ausdauer arbeiten, ohne halt meine Sprintqualität zu verlieren. Das ist ganz interessant und für meinen Trainer so ein bisschen jonglieren.
Bist du noch bei Utz Brenner?
Ja, ich arbeite immer noch mit Utz zusammen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass mir jetzt ein Trainer zugeteilt wird, weil ich finde gerade so die Trainerathleten Verbindung ist ja schon einfach viel auf Vertrauen aufgebaut und auch extrem wichtig, dass man da nicht irgendwie jede Einheit, die man macht, in Frage stellt. Und ja, ich durfte dann aber immer noch bei ihm weiter trainieren und bin auch sehr zufrieden, weil er hat sowohl den Switch vom Triathlon auf das Fixed Gear gut mit mir gemacht und jetzt auch den Switch von Fixed Gear zu World Tour Fahrerin. Und ja, wir haben halt ein extrem vertrautes Verhältnis und ist halt eher fast freundschaftlich. Und ja, da fühle ich mich einfach gut aufgehoben und ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja, das ist auch so, was mich jetzt interessieren würde. Ich bin ja auch in einem relativ großen Fix-Team damals gefahren, auch mit Frauen, die eben auch so semi-professionell Rennrad gefahren sind. Und die haben tatsächlich morgens von ihrem Trainer eine SMS bekommen, irgendwie wie es heute geht, ne? Pulsur gecheckt und so weiter. Und dann erst für den Tag ihre Trainingseinheit. Ist das bei dir auch so?
Nee, wir planen schon langfristig das Training eher. Also das heißt langfristig, aber so 1-2 Wochen im Voraus. Und dann haben wir Spikey, nennt sich das. Da messe ich 5 Minuten meinen Ruhepuls morgens. Und dann kann man sehen, wie belastet ich bin. Und dann können wir halt da anhand dessen, er kann es halt mein Konto einsehen, wo das alles hinterlegt ist, kann er halt entscheiden, ob er was reduziert oder ob ich mehr machen kann oder manchmal auch einfach, wie ich mich fühle. Also er schreibt normalerweise, kriege ich schon morgens immer ein SMS von ihm, wo er dann, und wie geht's unserer Tanja heute? Und dementsprechend passen wir dann das Training mal an. Und ich habe natürlich auch immer ein bisschen Mitspracherecht, dass ich dann sage, okay, heute fühle ich mich wirklich nicht gut. Ich glaube nicht, dass ich die VO2-Max-Intervalle heute hinkriege. Und dann, ja, ist das halt alles flexibel.
Das ist ja auch total wichtig, ne? Ja. Im Trainingsplan ist natürlich, kommt man da nicht drum herum, aber den sollte man dann auch anpassen.
Ja, und gerade da hilft es halt einfach, dieses vertraute Verhältnis zu haben, weil ich halt immer weiß, ich erreiche ihn immer, ich kann immer kurz anrufen. Und es sind dann halt auch, manchmal sind es ja auch nur irgendwie kleine Sachen wie, man kriegt seine Tage, man fühlt sich nicht wohl oder man hat Rückenschmerzen, wo ich dann einfach sagen kann, ich glaube, heute ist nicht der Tag, wo ich mich richtig, richtig quälen kann. Vielleicht können wir den Tag heute mit dem Tag morgen tauschen und dann kriegen wir ein besseres Komplett-Outcome. Und da hilft es halt wirklich, mit dem Uts einfach so ein gutes Verhältnis zu haben.
Da würde ich direkt mal einhaken. Ich habe nämlich gerade ein Buch gelesen, das habe ich schon länger, aber das kam jetzt gerade mal wieder hoch, weil Dr. Simmons, ich kann das auch gerne verlinken, als Dr. Periode sozusagen bezeichnet, weil die ganz viel in Richtung Zyklus geforscht hat. Ist dein Trainingsplan darauf irgendwie abgestimmt? Also außer, dass du sagst, heute vielleicht ein bisschen weniger.
Also wir fangen jetzt ab nächstem Jahr damit an. Wir haben es jetzt dieses Jahr eher so ein bisschen stiefkindlich, sage ich mal, behandelt. Und ich habe es halt immer nur wieder eingetragen, wenn und wann ich meine Tage hatte. Aber jetzt wollen wir halt wirklich auch dann das Training darauf abstimmen. Und da bin ich mal, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung noch gar nicht sagen, inwieweit das einen Unterschied macht, aber soll es ja.
Soll total. Ja, da bin ich super gespannt, was du dann erzählst. Ja. Also da, glaube ich, muss ich dann nochmal vorbeikommen, weil du hast ja dann den direkten Unterschied. Ja. Und alles, was ich dazu bisher gelesen habe, ist durchweg positiv. Ja. Es ist nicht so, dass alle Frauen gleich viele Probleme haben, aber bei einigen macht das wohl einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. So. Ah, ja, super spannend.
Also ich meine, vor allem, es kommt ja auch immer drauf an, es gibt ja jetzt viele Profisportlerinnen, die halt einfach ihre Periode gar nicht mehr haben. Von dem her ist dann auch wieder schwierig, da das Training anzupassen. Aber ich habe eigentlich meine Periode, seit ich sie bekommen habe, eigentlich immer regelmäßig. Deshalb bin ich da, glaube ich, auch ein ganz guter Athlet, bei dem man das mit einfließen lassen kann, weil ich mir eigentlich die Uhr danach stellen kann. Und dann kann man es trotzdem auch langfristig planen, obwohl man es daran anpasst. Also es wird, glaube ich, ganz gut.
Ich bin gespannt. Uts hat bestimmt auch dieses Buch schon gelesen oder in der Hand gehabt. Ansonsten melde ich dann. Das ist jetzt auch nicht so, ich glaube, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, ne? Weil sie ist da, wie gesagt, so eine der Ersten, die da auch irgendwie, vielleicht auch nicht die Erste, aber die so ein bisschen für Publicity gesorgt hat und da so ein bisschen aufklärt und einen TED-Talk jetzt gemacht hat und so. Aber aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch nicht so kompliziert, das irgendwie zu berücksichtigen.
Nee, also, eben. Und so. Es macht ja auch Sinn, weil wirklich, wenn man sich den Zyklusverlauf an Hormonausschüttung anschaut, dann kann man sich das ja zum einen zunutze machen oder halt einfach gegen den Körper arbeiten. Und dementsprechend, natürlich kann man halt immer, wenn man jetzt in einer Zyklusphase ist, in der man halt natürlicherweise weniger aggressiv ist, dann kann man jetzt trotzdem nicht sagen, okay, dann fahre ich da jetzt halt keine Rennen. Aber man kann sich vielleicht dann irgendwie ein bisschen mental besser darauf einstellen, dass man da vielleicht ein bisschen länger Metallica hört vorm Start als sonst.
Ja. Passt wieder. Hast du das? Oder hast du deine so eine Playlist?
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe auch diese Playlist bei Spotify, die dann irgendwie heißen Bergan-Intervalle und Einzelzeitfahren. Das ist dann immer so ein bisschen, mich bereit zu machen. Und das ist halt hauptsächlich schon so Akro-Zeug. Entweder Hip-Hop oder halt wirklich sowas wie Slipknot oder Metallica. Das ist dann schon wichtig. Vor allem, weil ich bin ja auch nicht so der grundaggressive Typ, glaube ich. Und gerade jetzt als Sprinter braucht man das ja dann aber doch manchmal. Und deshalb ist es ganz gut, dass Musik da bei mir, glaube ich, einen großen Unterschied macht.
Ich habe mal so ein bisschen in deine Daten geguckt gehabt. Ich habe die hier auch mal aufgeschlagen. Da sieht man ja, also das ist jetzt einfach so eine Übersicht, die man online findet, so ein Ranking. Und da sieht man ja auch, dass du also in der zweiten Saison im Gegensatz zur ersten unglaublich zugelegt hast.
Ja, ja, das ist, also mir hat auch jetzt letztlich jemand, weil ich neige ja immer zum Selbstzweifel und dieses Hochstapler-Syndrom.
Naja, bei dir immer, ja eher Tiefstapler.
Ja, genau, aber ich habe ja immer dieses Gefühl, ich bin halt der Hochstapler und irgendwann fällt auf, dass ich eigentlich nichts kann. Und dann hat mir auch letztens jemand eben den Unterschied von der ersten zur zweiten Saison und auch jetzt von der ersten Saisonhälfte zur zweiten Saisonhälfte und dementsprechend mein Sammeln von OCI-Punkten gezeigt. Und dann denkt man sich, okay, wenn man jetzt das rein statistisch betrachtet, was mir dann vom Kopf her ein bisschen hilft, weil es halt wirklich Fakten sind, dann mache ich schon eine Entwicklung.
Ja, eine enorme Entwicklung. Mhm. Also ich habe jetzt hier auch gerade nur die Daten stehen, aber da gab es auch so einen Graph und da war einfach so. Punkte ohne Ende geholt für dein Team. Gibt es auch eine Teamwertung eigentlich am Ende?
Ja, ja, ne? Genau.
Das. Ja, aber auch du selber. Machst du mit deinem Trainer auch, also hast du es mit deinem Trainer oder sportlichen Leiter oder mit wem machst du so eine Auswertung dann für dich?
Also das war jetzt, hat mir einfach jemand privat geschickt, weil ich mich halt immer wieder beschwert habe, dass ich nichts kann. aber klar, also Utz ist auch einfach jemand, der mir immer da gut zuredet. Und ansonsten hat man auch so Zwischengespräche ja, mit den sportlichen Leitern, mit unserem Performance-Manager. Und das hilft dann manchmal, gerade wenn man, ja, wie gesagt, eben nicht super selbstbewusst ist. Und gerade dadurch, dass ich hier einfach einen anderen Weg in den Sport genommen habe, bin ich ja auch nicht, habe ich auch nicht diese Jahre, wo ich darauf zurückblicken kann, dass ich die und die Leistung gebracht habe, dass ich das und das gemacht habe und erreicht habe. Sondern, ja, manche zweifeln ja eh diese Swift Academy an. Und dann fängt man halt auch an, den Leuten zu glauben und dann, ja, ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreis.
Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, ne? Also ich habe mich ja auch ein bisschen informiert und ich verfolge deinen Werdegang ja auch schon länger und gerade am Anfang, als du da ins Team gekommen bist, gab es unheimlich viele Interviews und irgendwie auch einen Podcast und warst ja auch schon in anderen Podcasts zu Gast. Und dann wird dir immer wieder diese Frage gestellt. Und eigentlich wollte ich sie bewusst nicht stellen, denn ich habe mir mal angeschaut, also hätte ich dir damals auch ohne Swift einen Profivertrag gegeben. Und ich glaube, eigentlich ist es traurig, dass Frauen eben sowas als Vehikel brauchen, um in ein Profiteam zu kommen. Ja. Natürlich hat es irgendwo eine Berechtigung, dass ein Neuling nicht sofort World Tour fährt, aber das hast du ja auch gar nicht gemacht.
Ja.
Das ist ja schon dann auch, die bauen dich ja langsam auf. Du hast nur einfach dieses, weil es sich einfach gut verkauft und weil es ja auch schön ist, der Gedanke aus dem Wohnzimmer, bei dir war es das Schlafzimmer, ja, das WG-Zimmer raus, na, und Profi werden. Das, ja, ist einfach eine Geschichte und damit kann man Geld verdienen und das ist ja auch okay.
Ja.
Das ist ein Business, ja, alles. Aber ich habe mir mal angeschaut, wer eigentlich, also die Finalistinnen, die Top Ten, bei den Frauen auf jeden Fall, bei den Männern habe ich jetzt nicht so ganz genau hingeschaut, aber ich glaube, die sind auch ziemlich hochkarätig. Das sind ja schon irgendwie Meister ihrer jeweiligen Länder in irgendwelchen, ne? Also
ja, sie ist gerade auch bei den jetzigen Semifinalists auf jeden Fall.
Ja, ja, genau, Semifinalists sind sie genau, jetzt gerade, genau. Weil jetzt, wo wir sprechen, wenn der rauskommt, könnte es sein, dass die Gewinner schon announced worden sind.
Ja.
Wahrscheinlich, das reichen wir dann noch nach. Aber, oder ich schreibe es in die Shownotes.
Ja.
Aber das ist ja, die könnten sich auch ganz auf einem ganz normalen Wege für ein World Tour Team bewerben.
Genau,
würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Also ich denke mal, die so. Swift Academy hat sich halt jetzt auch über die Jahre verändert. Ich glaube, im ersten Jahr waren es ja, glaube ich, ungefähr 1500 Frauen, die es mitgemacht haben und weniger, die dann auch die Swift Academy abgeschlossen haben. Jetzt in diesem Jahr waren es 8500.
9000 habe ich gelesen, ja.
Also es sind ja schon, es hat ja einfach schon enorm zugenommen. Obwohl man jetzt auch andererseits sieht, jetzt drei Semifinalistinnen waren auch letztes Jahr schon in den Semifinals. Ioni, Kathleen Colin und Natalie Elklund.
Stimmt, das habe ich auch
und, gesehen. Daran sieht man eigentlich, dass die Zunahme der Zahlen schon, glaube ich, auch hauptsächlich Frauen sind, die eben gerade die Swift Academy halt als dieses Community und als geführtes Training nutzen, was ja auch total Sinn macht, weil es auch echt super, super Spaß macht, außer dass man sich sehr quälen muss. Aber das mögen wir ja irgendwie auch alle. Aber ja, grundsätzlich ist richtig, ist halt schwierig, glaube ich, Fuß zu fassen in dieser Radfahrwelt, vor allem wenn man jetzt eben nicht die im Radsport aufgewachsen ist und einem einfach diese Connections fehlen. Also ich habe dann auch Bewerbungen geschrieben an Teams, egal ob jetzt Bundesliga oder auch größere Teams dann, wo halt einfach alle gesagt haben, nö, wir brauchen niemand. Wo ich jetzt dann aber im Nachhinein höre, irgendwie sucht jeder Fahrerin und ich denke mir so, ja, da hat sich halt jeder gedacht, okay, eine Triathletin und jetzt dann noch Fixed-Rennen, was soll man mit so einer anfangen? Und ich habe da halt nicht mal ein Bundesliga-Team gefunden, bei dem ich fahren konnte. Und bin dann halt einfach meine German Cycling Cup-Rennen gefahren und meine Fixge-Rennen. Und habe dadurch halt meine Rennen abgedeckt. Aber das zeigt ja irgendwie schon, ich war damals irgendwie leistungsfähig, gerade durch meine lange Triathlon-Vergangenheit. Aber das irgendwie zu zeigen in einem Rennen, da hat einfach dann die Infrastruktur gefehlt. Und ich bin einfach nicht reingekommen. Und deshalb war die Swift Academy für mich so ein Sprungbrett, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich zeigen, was ich kann und unabhängig von, wie sehe ich aus, sondern einfach nur mit meinen Leistungsdaten. Und ja, dann hat es ja auch zum Glück geklappt.
Das finde ich super spannend, dass du das so gesagt hast. Das wusste ich ja gar nicht, dass du dich damals auch bei den Bundesliga-Vereinen,
ja,
beworben hast. Da würde ich noch mal ganz kurz einhaken, meine Freundin Anna aus der Schweiz, die hat dort gerade ein Programm beworben. Ich weiß gar nicht, ob sie daran auch mitgearbeitet hat. Die Schweizer Cycling Federation, keine Ahnung, wie die heißen, die machen jetzt ein Programm in so und so vielen Jahren, also wie eine Academy,
ja,
nur halt, ne, nicht online, also wie Swift. Was ja durchaus auch sinnvoll ist, ne? Aber die machen das wirklich so, dass sie quasi als Art Talentsichtung eben das Frauen auf der Straße anbieten. Und
ja,
du kannst, und die arbeiten wirklich mit dem Schweizer Fahrrad, weiß nicht, wie die da heißen, also Bund Deutscher Radfahrer für die Schweiz, zusammen und haben da so eine Initiative gestartet.
Ja,
das wäre es ja gewesen, weil das wäre ja die Alternative oder gewesen,
genau,
ne? Ich meine, bei Swift, das ist ja weltweit,
ja,
so eine tolle Sache, aber ist ja dann, gewinnt nur eine oder eine, ja, bei den Männern gibt es das ja auch. Und das Training ist toll, dass man da mitnimmt und die Erfahrung, die man auch mitnimmt, wenn man nicht gewinnt,
ja,
ist ja auch ganz viel wert.
Auf jeden Fall, ja.
Aber letztendlich wäre es ja auch schön, irgendwie da noch enger mit den wirklich Radsportvereinen da zusammenzuarbeiten.
Obwohl der BDR jetzt auch schon mit angefangen hat.
Stimmt.
Also der BDR hat ja jetzt auch, ja. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja gut, dann, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon für die Nationalmannschaft Rennen gefahren und war ja dann auch beim Weltcup zwar nur als fünfte Fahrerin für den Vierer dabei, aber da habe ich mir jetzt auch nicht gedacht unbedingt, dass ich nach 2 Wochen Vierer fahren direkt den Weltcup fahre. Aber ich glaube schon, dass vielleicht da der BDR auch gemerkt hat, ich meine, ich habe mit 18 bin ich mein erstes Einzelzeitfahren gefahren. Da habe ich mich schon meine Fühler so ein bisschen in Richtung Radsport ausgestreckt. Aber auch damals habe ich einfach keinen Anschluss gefunden, so wirklich an ein Team. Vielleicht war ich da auch einfach zu unfähig oder ich weiß es nicht. Aber ich finde auch gerade irgendwie der Radsportzirkus ist manchmal so ein bisschen eigenbrötlerisch und manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so alteingesessen irgendwie, das ist halt so ein bisschen schwierig, manchmal von außen reinzukommen und man hat dann die falschen Socken an und man hat die falschen Trikots an und was weiß ich was, der Helm, die Brille sitzt nicht über den Helmbändern und deshalb ist man schon mega uncool. Und ich habe mir auch dann gedacht, als ich dann mein erstes Radrennen wirklich gefahren bin, das waren die NRW-Meisterschaften, also halt nicht jetzt irgendwie German Cycling Cup, da hat keiner mit mir gesprochen und ich glaube, wenn ich dann am Ende nicht auf dem Podium gestanden wäre und die gemerkt hätten, okay, die kann ja was und die Leute angefangen hätten, mit mir zu reden, ich wäre einfach nie mehr zu so einem Rennen gegangen, weil einfach die Atmosphäre so unterkühlt war irgendwie. Und das kennt man ja dann wieder beim Fixed-Gear-Fahren gar nicht. Da wird eigentlich irgendwie jeder mit offenen Armen empfangen und so ging es mir im Triathlon halt auch jahrelang. Es ist halt im Wettkampf ist Wettkampf, aber in der Wechselzone, dann leiht man sich gegenseitig die Pumpe und man gibt Tipps. Und wenn der eine keine Gummis dabei hat, um seine Schuhe festzumachen, dann gibt man seine Gummis ab. Und einfach so ein sehr angenehmes Umfeld. Und das hat mir dann im Radsport eigentlich immer so ein bisschen gefehlt. Und ja, ich habe halt einfach den Zugang nie richtig gefunden. Und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag, aber ich meine, ich war jetzt halt einfach eine deutsche Swift Academy Siegerin. Vielleicht haben die einfach da gemerkt, okay, vielleicht hätten sie mich, wenn sie mich mit 18 oder 19 gemerkt hätten, oh, die hat ja Druck, dann hätte man mehr mit mir machen können als jetzt mit 29. So. Und finde ich ja gut, dass sie da jetzt offen sind und dass sie das jetzt machen. Und ich denke mir, man wird auf jeden Fall so Talent entdecken können. Und was dann da drauf wird, da gehört ja dann wieder mehr dazu als nur die Wattwerte. Auf jeden Fall.
Ganz genau. Ich finde das auch also gut. Ne? Ich würde jetzt sozusagen aus Talentscout-Sicht sagen, beides ergänzt sich ganz gut. Aber über Swift natürlich, wie kann man leichter sehen, wie viel Druck da auf den Beinen ist als darüber. Ne? Ja. Ganz klar. Also gebe ich dir komplett recht. Ich habe übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht und bin... Ja, dann auch. Ich war ja nun noch ein bisschen älter als du damals. Ja. Ich war, als ich vom Rugby, Nationalmannschaft und so weiter in Radsport gekommen bin, war ich ja schon 30.
Ja.
Ne? Und das Interessante ist aber, dass es ganz viele Beispiele von Frauen gibt, die gerade, wenn man eine Leistungssportvergangenheit hat, auch mit 30 noch ganz oben fahren können.
Ja.
Ne? So, aber ich bin da auch, nee. Also das war... Selbst der Amateurbereich war irgendwie nicht offen und nicht willkommen, sozusagen welcoming, wollte ich sagen. Und bin dann ja auch beim Fixed-Fahren gelandet. Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Sehr schade. Ich frage mich, woran das liegt, ob man irgendwo da, keine Ahnung, damit die ganze Zeit gut gefahren ist und sich nie darum kümmern musste, dass neue kommen und...
Aber das und die Zeiten sind, also
die Zeiten sind vorbei.
Genau.
Ja, weil sind sie definitiv.
Das Schöne ist ja auch wieder, wenn man sieht ja dann beim, jetzt selbst bei einem German Cycling Cup, da sind dann halt ein paar Mädels am Start, aber es sind ja trotzdem auch dann für die Größe der Rennen ein paar Mädels. Und dann ist ja auch gerade bei jetzt den Rennen, ist ja auch, also für mich als Studentin war das damals schon teuer, mal für ein Rennen irgendwie 80 Euro Startgeld zu bezahlen. Und das ist ja dann bei Fixed-Rennen dann auch wieder anders. Wenn es jetzt nicht unbedingt Redhooks sind. Aber selbst die sind günstiger. Und ich meine, im Vergleich zu jetzt einem Triathlon sehr günstig. Aber man sieht ja bei einem Redhook, da sind dann halt mal 90, 95 Frauen am Start. Und wenn du in Deutschland ein Frauenrennen fährst, dann musst du froh sein, wenn du ein volles Podium hast. Und da sieht man ja irgendwie, dass das, glaube ich, der Unterschied ist. Ich glaube, gerade Männer sind da eben anders und sagen halt, oh ja, ich kann was, ich guck mal, wie weit ich damit komme. Aber Frauen brauchen, glaube ich, dieses, dieses willkommene Gefühl, dass sie halt sagen, okay, ich gehe da hin und wenn ich mich wohlfühle, dann mache ich das vielleicht auch nochmal. Und das, glaube ich, gibt es halt jetzt gerade beim Fixed Gear stärker. Und deshalb gibt es die Frauenfelder da auch größer. Und eigentlich würde man sich das ja auch bei einem Rennen rund um den Blumentopf wünschen, dass halt zumindest mal 10 Mädels am Start stehen. Das würde ja schon reichen. Aber das ist ja echt selten geworden.
Ich glaube aber, dieses Nachwuchsproblem ist auch im Männerbereich vorhanden. Ja. Also ich glaube, es tut sich ja auch gerade was. Man hört von Teams, die sich neu aufstellen, irgendwie sich anders präsentieren wollen, irgendwie Social Media mehr nutzen und so weiter. Da gibt es ja ganz tolle Beispiele, die Puncher, die bei mir im Podcast waren. Ja. Also Jan hat davon einiges erzählt. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, die machen wirklich einiges anders und fahren damit auch ganz gut, haben irgendwie ganz gute Sponsoren und Spaß. Und
voll. Ja. Ich meine, es ist ja auch auf, ich sag mal, jetzt auf dem Profi-Level ist ja eigentlich auch das Konzept von Canyon SRAM, die halt einfach anders sind als oder sich dann schlagartig abgehoben haben von anderen Teams, sage ich jetzt mal, einfach das Social Media vorangetrieben haben. Wir einfach nicht dieses klassische Trikot haben, was mit Sponsoren zugepflastert ist, sondern halt einfach ein Design, was den Leuten gefällt. So. Und da sieht man ja auch einfach, dass das, glaube ich, den Frauenradsport insofern vorangetrieben hat, dass man halt, dass es zumindest eine Wahrnehmung dafür gab, weil man hat halt einfach gemerkt, oh, so, die Trikots sind cool, Rafa hat die Trikots verkauft und auf einmal so, was ist denn das für ein Team? Was ist denn Frauenradsport? Und es ist ja egal, wie die Aufmerksamkeit kommt manchmal. Es ist halt wichtig, dass die Aufmerksamkeit da ist. Und darüber kann ja dann wieder was entstehen und es größer werden. Also das würde ich sagen, ist auch bei uns auf der Ebene dann auf jeden Fall wichtig, dass man eben die neuen Medien nutzt und dass man ja eben halt aus diesem Verstaubten irgendwie rauskommt.
Die Radprofi 2020, wie setzt sich das Gehalt zusammen, wenn sie gut aufgestellt ist?
Genau, also jetzt bei den World Tour Teams, also es gibt jetzt dann ab nächstem Jahr eine Frauen World Tour und da muss man sich halt bewerben und es gibt da gibt's dann halt auch Ansprüche an das Team, was gegeben sein muss. Und da gibt es jetzt auch einen Mindestlohn, der dann eben vom Team an die Fahrer bezahlt werden muss, ein Mindesthonorar. Weil da gab es ja auch von der Cycling Alliance gab es ja auch die diese Umfrage, dass irgendwie mehr als 50% des Frauenpelotons für weniger als 5.000 Euro im Jahr fährt. Und dann hat sich ja diese Cycling Alliance gebildet, die ja so ein bisschen die Gewerkschaft der Fahrerinnen ist sozusagen.
Mindestlohn, ja, ein bisschen Angst bestand ja, dass dann Teams nicht teilnehmen können. So, das wird, ich finde, auch immer so ein bisschen als Ausrede genommen, eben nicht den Mindestlohn zu zahlen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt.
Ja, also, ich meine, es ist auf jeden Fall schwierig, weil natürlich, klar, wenn du nicht fähig bist, den Lohn zu bezahlen für deine Fahrerin, ist halt dann das Niveau nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite ist halt irgendwie so, ja, womit fängt man an?
Genau. Also,
ist halt, du musst halt irgendwie die Möglichkeit geben, den Fahrern die Möglichkeit geben, professionell zu trainieren, um das Niveau so anzuheben oder das Niveau so zu haben, dass du sagen kannst, okay, es ist interessant, sich die Rennen anzuschauen. Wir haben einfach ein kompaktes Feld, wo die Leistungsdichte extrem hoch ist und jeder auch die gleichen Möglichkeiten hat, sich vorzubereiten oder auch, ob es Training oder Material ist. Und dann ist es interessanter, sich das anzuschauen. Dann gibt es mehr Streaming, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld. Dann kann man wieder die Löhne bezahlen, aber es ist halt irgendwie so, wo ist der Anfang und wo. Aber irgendwo muss man halt mal sagen, okay, es ist ein professioneller Sport. Oder wenn man es als professioneller Sport betreiben möchte, dann muss es halt auch die Möglichkeit geben, sich da ein Leben zu finanzieren dadurch.
Und euer Training ist hart und umfangreich, ne? Also um dieses Niveau halten zu können, braucht man einfach die Zeit.
Und nicht mal nur das Training, ich sag mal, das Training ist auf jeden Fall umfangreich. Ich sag mal jetzt, als ich noch Triathletin war, war es halt nochmal, sag ich mal, eine andere Nummer, weil man dann halt, du bist morgens schwimmen gegangen, dann irgendwann Radfahren, dann Laufen, Koppellauf, dann abends wieder eine Schwimmeinheit. Ich sag mal so jetzt, was Triathleten trainieren, ist ja schon nochmal wieder was anderes. Aber als Radsportler hast du halt dieses, du bist ständig unterwegs, du hast trotzdem viele Renntage. Ich meine, als Triathlet habe ich halt mal 2, 3, 4 Mitteldistanzen gemacht und dazwischen halt kürzere Triathlons so. Natürlich ist jetzt auch, hat sich jetzt auch schon wieder viel verändert, dass sie dann einfach mal innerhalb von einem Monat 2 Ironmans machen. Aber jetzt fährst du halt einfach so ein 6-Tage-Etappenrennen, hast einen Tag frei, fährst nochmal ein 5-Tage-Etappenrennen. Das ist ja halt neben einer Festanstellung gar nicht möglich. Selbst mit einer 50%-Stelle oder einer 25%-Stelle. Und ich könnte jetzt auch, ich könnte ja keinen so flexiblen Arbeitgeber finden, dass ich dann sage, okay, also jetzt die letzten 3 Monate bin ich eigentlich gar nicht da. Jetzt habe ich Off-Season, jetzt könnte ich mal 2 Wochen am Stück arbeiten. Und dann bin ich wieder gar nicht da, weil dann bin ich im Trainingslager. Also geht ja nicht mit so viel Abwesenheitszeit einfach.
Alles klar, genug zu Geld. Ein wichtiges Thema, aber eben letztendlich für die meisten, die im Profibereich gelandet sind, eigentlich nicht das Hauptthema. Leider ist es immer wieder Thema, weil eben eine Finanzierung stehen muss, um den Sport durchführen zu können.
Ja.
Aber ich glaube, die wenigsten von euch fahren des Geldes wegen Fahrrad.
Nee. Also da würde ich was falsch machen, weil ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich als Ärztin arbeiten würde, würde ich doch ein bisschen mehr verdienen. Mhm. Aber ich mache es jetzt, weil ich mir gerade nichts Besseres vorstellen kann ungefähr.
Ja.
Ja.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt zurück ins Krankenhaus oder wo auch immer hingehst als Ärztin? Ist das irgendwie blöd, dass du dann 3 Jahre weg warst oder 4? Ich weiß ja nicht, wie lange du noch Profi sein möchtest.
Also grundsätzlich, klar, merke ich jetzt, dass ich nicht mehr so nah an der Medizin bin, wie ich jetzt nach dem PJ war. Aber ich glaube halt grundsätzlich, der Einstieg ist immer schwer. Gerade das Studium ist ja doch sehr theorielastig. Und ich habe den Vorteil, dass ich vorher die Krankenpflegeausbildung gemacht habe und deshalb eh ein bisschen mehr Praxisbezug habe als die meisten Medizinstudenten am Ende des Studiums. Aber klar ist, wenn man 3 Jahre oder 4 Jahre oder ich weiß jetzt nicht, wie lange ich fahre, raus ist, dann wird es schwer, wieder einzusteigen, auch einfach nur wieder Vollzeit zu arbeiten, zu schichten und sowas. Aber das Schlechte für die Medizin, aber das Gute für mich persönlich, ist ja, dass es momentan sehr problematisch ist, Ärzte zu finden. Und deshalb sagt man mir, dass es kein Problem sein wird, sobald ich mich mit einer gut formulierten Bewerbung an einem Krankenhaus bewerbt, dass ich da auch sofort eine Stelle bekomme eigentlich. Und selbst in größeren Häusern und auch in größeren Städten.
Ja. Ja, ich denke, das ist auch so. Es wird wahrscheinlich eher für dich die Umstellung sein. Aber,
und halt einfach, also ich meine, ich glaube, immer als Arzt anfangen zu arbeiten, ist immer erstmal sehr geprägt von Überforderung. ist halt irgendwie doch ein Beruf mit sehr viel Verantwortung. Und ich muss sagen, da bin ich jetzt irgendwie trotzdem auch froh, dass ich den Radsport hatte, weil ich glaube, ich bin sehr viel entspannter geworden in vielem, weil dein Leben auch nicht so planbar ist. Und ich war sonst immer sehr verkopft und sehr geplant. Und jetzt bin ich halt einfach irgendwie ein bisschen lockerer geworden und ich weiß halt, manches kann ich nicht beeinflussen. Und ich glaube, es hat mir halt persönlich, haben mir die letzten 2 Jahre sehr viel gebracht in meiner Entwicklung. Obwohl ich schon so alt bin.
Aber schon so alt? Ja,
aber trotzdem hat sich noch mal viel getan. Und ich glaube, das wird mir auch für mein zukünftiges Leben viel bringen. Ja.
Natürlich, du nimmst ja unheimlich viel mit
davon
jetzt.
Und ich habe die Welt gesehen. Also ich habe nie, meine Mama macht sich darüber mal lustig. Ich war früher nie so ein Reisetyp. Am liebsten immer zu Hause. Urlaub fand ich schrecklich. Ich glaube, bis ich angefangen habe im Radsport, bin ich 3-mal geflogen. Jetzt hatte ich letztes Jahr, glaube ich, 45 Flüge. Sehr gut für die Umwelt. Aber unabhängig davon, ich war jetzt vor kurzem in China. Im Januar geht es nach Australien. Letztes Jahr war ich in Australien, China, Amerika. Ich habe halt nie gedacht, dass ich mal einen Langstreckenflug machen würde. Und auf einmal muss man gucken, dass man seine Strahlenbelastung nicht so hoch zu hoch bekommt durch die ganze Höhenstrahlung. Ja, deshalb sind auch die guten Seiten, eben was von der Welt zu sehen.
Wie war denn China jetzt?
China war eigentlich ziemlich cool. Ich hatte ein bisschen Sorge, nachdem es letztes Jahr sehr anstrengend war, weil wir haben ja dann nur ein Tagesrennen und haben dann aber um die 30 bis 35 Stunden Anreise für dieses Eintagesrennen. Und dann von der Uhrzeit her, wenn man um 9 Uhr Ortszeit startet, das ist dann 3 Uhr nachts in Deutschland. Also gerade so nach 1,5 Tagen Anpassung ist das dann schon für den Organismus eine sehr hohe Belastung. Aber dieses Jahr war unser Flug sehr viel entspannter. Wir sind direkt von Hongkong nach Guilin geflogen. Deshalb waren es halt keine 30, sondern irgendwie nur 17 Stunden auf dem Hinflug. Haben uns auch vorher mit Schlafenszeiten schon eher an die Ortszeit angepasst und geguckt, dass wir da schon fitter sind. Und dann lief es eigentlich ganz gut. Ich war dann die unterstützte Sprinterin und bin als Sechste ins Ziel gekommen, was eigentlich so mein bestes World Tour-Ergebnis bis dato war. Ich habe ein bisschen mit mehr geliebäugelt, nachdem ich sehr gut positioniert auf die letzten 350 um die Kurve kam. Aber dann ist vor mir jemand fast gestürzt. Also Sarah Alenis, der ist Hinterrad weg und die stand quer rüber. Ich bin outside gefahren, sie inside. Dann musste ich halt bremsen, was jetzt bei 350 to go im Sprint nicht unbedingt ideal ist. Aber trotz allem war ich sehr zufrieden, auch wenn ich den Mädels nach der ganzen guten Arbeit, die sie über diese 150 Kilometer gemacht haben, gerne ein Podium zurückgegeben hätte. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich von der Entwicklung her, China letztes Jahr, bin ich irgendwie am Berg abgefallen und dann im strömenden Regen im Gruppetto ins Ziel gefahren. Und auf einmal fährt man in der Top 10. Also,
ist ja, genial.
Ja.
Aber hast du alles rausgeholt?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, ich merke halt auch trotzdem, dass das kann gut oder das kann schlecht sein. Also wahrscheinlich ist es wichtig für meine Entwicklung als Sportler, aber dass sich mein Anspruch halt auch verändert hat. Letztes Jahr hätte ich halt gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, Sechste bei einem World Tour Rennen, hätte ich unterschrieben und gesagt, ja, meinetwegen, dann höre ich danach auf, perfekt, mache ich. Aber jetzt ist halt einfach so, man wird Sechste und denkt, ach, da will ich mehr. Und ich glaube, das gehört halt auch einfach dazu, dass man sich als Sportler dann weiterentwickeln will. Und deshalb hat sich wahrscheinlich auch mein Anspruch einfach komplett verschoben.
Ich arbeite ja auch mit Sportlerinnen, das weißt du ja, ne? Ja. Und habe auch eine deutsche Meisterin tatsächlich jetzt gecoacht diesen Sommer. Und mit der und übrigens auch mit allen arbeiten wir ganz viel an Zielen, prozessorientierte Ziele und nicht ergebnisorientierte Ziele, wirst du auch schon gemacht haben. Und das ist ganz schwer im Radsport von diesen Positionierungen wegzukommen, weil im Grunde ist das Erste, wonach gefragt wird, das Erste, was man erzählt und natürlich sagt das auch was aus.
Ja.
In deinem Fall, das ist ja ein Bilderbuchbeispiel dafür, dass du alles richtig gemacht hast, quasi 100% deines, wenn es ein prozessorientiertes Ziel gewesen wäre, im Rennen rauszuholen, da hättest du sowas wie, ich fahre den Leadout, ich mache den Final Sprint, ich bin bei so und so viel Prozent meiner Leistung und so weiter. Das sind alles prozessorientierte Ziele. Und wenn du es schaffen würdest, dich an denen zu messen, dann könntest du quasi wirklich überprüfen danach und sagen, habe ich 100% geschafft, zufrieden.
Ja.
Na, wenn du natürlich sagst, Podium, und dann kommt ein sechster Platz,
der
ja auch immer noch großartig ist, das wissen wir ja beide, dann ist das schwierig, weil du hast es nicht geschafft. Und du weißt aber in dem Moment nicht, nee, was hätte ich anders machen können. Und letztendlich, ganz wichtig bei Zielen, die musst du komplett ohne andere erreichen können.
Ja.
Also ein Teamziel, natürlich brauchst du jemanden, der es anfährt. Aber kann ja theoretisch auch passieren, dass eine Teamkollegin irgendwas hat, dich nicht nach vorne bringt oder so und das deswegen nicht klappt.
Ja.
So, und das sind so Ziele, die man dann setzt. Ja. Die sind dann, ja, es ist noch ein Thema für sich, ist auch ein bisschen komplexer noch, als ich das hier darstelle, aber ganz spannend.
Ja, so. Klar, also ich merke auch, dass ich trotzdem noch sehr viel daran arbeiten muss, wie ich vom Kopf her Rennen angehe, aber halt auch Rennen im Nachhinein beurteile, glaube ich. Und ich glaube, da ist noch der größte Puffer an Entwicklung eigentlich.
Das ist enorm, was man da noch rausholen kann für sich. Also ich meine, wir Coaches, wir arbeiten ja an der absoluten Spitze, wo es darum geht, einfach nicht mehr nur Top Ten, sondern einfach Rennen zu gewinnen. Ja. Das hat meine Fahrerin jetzt gemacht. Ne? Die dachte, sie ist keine Sprinterin. Auf einmal gewinnt sie Rennen im Sprint. Also ganz ähnlich, musste sehr an dich denken.
Ja.
Da haben wir bestimmte Sachen wie ganz banal. Es ist also ein Erfolgstagebuch haben wir da gemacht. Das ist so eine Möglichkeit. Und aber auch eben uns die Ziele ganz genau angeguckt für die jeweiligen Rennen.
Ja.
Und ob dann am Ende ein erster Platz oder ein fünfter rauskommt, ist egal.
Ja.
Solange du dein Ziel erreicht hast. Und darauf kannst du dann veränderst du es fürs nächste Rennen wieder. Du hast Saisonziele, du hast vielleicht einen Dreijahresplan und so weiter. Auch den kannst du immer wieder verändern. Also es ist echt irre.
Ja.
So. Das andere Ende ist da, wo Sportlerinnen merken, dass sie Probleme haben, Lampenfieber oder so. Da kannst du natürlich auch ganz viel machen. Ja. So, aber eben auch in der absoluten Spitze. Also ja, wie ein zusätzliches Training ist das. Jetzt bist du ja in der Off-Season.
Ja.
Deswegen sitzen wir hier auch, weil du endlich mal Zeit hast und nicht unterwegs bist. Wie lange ist denn jetzt deine Off-Season?
Also meine Off-Season ging eigentlich los mit dem Rennen in China. Beziehungsweise ich habe jetzt eigentlich erst so nach dem Heimflug gerechnet. Das war dann der 24. Oktober. Ich bin am 24. heimgekommen, ja. Und jetzt mache ich bis zum 8. November frei. Aber ich bin auch kein Freund von nicht trainieren eigentlich. Aber ich habe schon gerade jetzt noch zwischen den letzten beiden Rennen in Italien und die zwei Wochen dann bis China gemerkt, dass es mir ein bisschen schwerer gefallen ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt 3-4 Stunden raus. Und dass ich halt einfach jetzt mal vielleicht eine Zeit lang mich zwingen muss, nicht aufs Rad zu gehen, um dann wieder diesen Hunger darauf zu haben, aufs Rad zu gehen. Und jetzt mache ich halt ein paar andere Sachen. Ich war jetzt mal wieder im Fitnessstudio und habe einfach die Sachen gemacht. Ich bin ja so ein Pumper. Das mag ich ja gern. Und jetzt habe ich einfach mal wieder die Sachen gemacht, die ich früher auch gern gemacht habe. Sich Latt ziehen und Klimmzüge und habe gemerkt, was für ein Opfer ich geworden bin. Wie wenig Gewichte ich nur noch stemmen kann. Und gehe jetzt mal Tischtennis spielen und Tennis spielen und mache halt alles das, was sonst so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und versuche trotzdem da ein bisschen ich brauche halt meine Bewegung am Tag, sonst werde ich unausstehlich. Und deshalb versuche ich mich jetzt in Fußball spielen oder ich renne einfach viel mit meinem Neffen durch die Gegend. Der will immer mit dem Dreirad geschoben werden und meine Schwester schiebt ihn halt immer und ich renne halt mit ihm und das resultiert in freudigem Quietschen. Und dann bin ich halt manchmal auch schon um 11.30 Uhr völlig fertig, wenn ich eineinhalb Stunden mit meinem Neffen gerannt bin. Von dem her kriege ich es schon hin, dass ich jetzt auch während der Offseason, glaube ich, ein bisschen ausgelastet werde.
Ich lese gerade ein Buch über Regeneration. Sehr wichtig.
Ja.
Kann ich dir auch, wenn ich es durch habe, kann ich dir sagen, ob das Buch gut ist oder nicht.
Ja, gerne.
Gerade rausgekommen.
Ich bin da drin bin ich schon viel besser geworden. Ich bin ja eigentlich so rast- und ruhelos. Und ich kann jetzt aber mittlerweile auch einfach mir meine Pausen. Okay, ich bin nicht wirklich, also nicht komplett perfekt darin, aber ich bin deutlich besser geworden. Auf jeden Fall.
Ja, ohne Regeneration ist ja alles Training sinnlos.
Genau,
ne? Weil du kannst dich gerne kaputt machen, aber wenn du danach nicht gut schläfst und der Körper.
Genau.
Dass ich zum Beispiel da nicht adaptieren kann, dann braucht man auch nicht trainieren.
Ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied tatsächlich zu meiner Zeit, in der ich Sport gemacht habe und studiert, dass ich einfach schlafe. Also ich schlafe halt jetzt meine 8 Stunden und damit bin ich, glaube ich, immer noch eine der wenig Schläfer im Team. Aber vorher habe ich halt meine 4 Stunden geschlafen und es war halt irgendwie auch so ein Switch. Das Leben vor dem Sport war immer durch so einen Schleier. Also vor dem Profisport. Und jetzt merke ich auf einmal, wie sich die Welt anfühlt, wenn man wach ist. Das ist ganz interessant.
Was war denn, als du ins Team gekommen bist, so ich will es jetzt nicht Hürde nennen, aber woran musstest du dich am meisten gewöhnen?
Nicht planen zu können. Also das fand ich am Anfang am schwierigsten, dass wir dann Flüge zum Beispiel erst kurzfristig bekommen haben. Dass dann auf einmal hieß, ja, wie sieht's aus, nächste Woche Australien, bist dabei, so. Und ja, wenn man eh so ein bisschen kontrollig ist und gern plant, ich schreibe mir halt einfach immer alles in meinen Terminkalender, immer so ein Jahr, eine Jahresaufstellung. Und, ich liebe es einfach, To-Do-Listen abzuhaken und alles durchgeplant zu haben. Und dann war das für mich einfach die größte Hürde, nicht zu wissen, wann fliege ich denn übermorgen. Und das hat mich am Anfang verrückt gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann es nicht ändern. Und es ändert sich auch nichts, wenn ich mich deshalb verrückt mache. Und jetzt gehe ich halt einfach zum Flughafen, wenn ich zum Flughafen gehe. Solange mein Koffer gepackt ist, werde ich den Flug schon kriegen. So. Und ja, bin diesbezüglich jetzt sehr viel entspannter geworden. Deshalb war jetzt auch diese Saison, obwohl ich deutlich mehr unterwegs war als in der ersten, sehr viel entspannter für meinen Kopf. Einfach, weil ich aufgehört habe, mir über alles und jedes Gedanken zu machen, glaube ich. Und ich mache immer noch genug. Glaube ich. Kopfmensch.
Woran liegt das denn, dass die so spontan entscheiden? Liegt das daran, dass das Team dann erst aufgestellt wird? Liegt das an deinen Leistungsdaten oder woran liegt das?
Also, dass die Flüge manchmal spät kommen, sind, glaube ich, einfach mehr so Orga-Sachen. Dann jetzt, das mit Australien war zum Beispiel Swift. Swift entscheidet dann halt auf einmal so, ja, wie wär's, kommst mit? Es ist ja immer alles, was, also es hat ja immer was Positives, ist ja dann auch irgendwie Eustress. Aber Reisen kann ja doch auch manchmal ein bisschen zum Distress beitragen. Beziehungsweise ich habe halt jetzt gelernt, aus dem reinen Eustress zu machen, sage ich jetzt mal. Und ja, das sind halt, glaube ich, allgemein manchmal nur, das ist nur manchmal Orga-Kram. Also ich glaube, gerade die Sportbranche ist manchmal sehr spontan und ungeplant bei vielem. Und ja, dementsprechend gestaltet sich dann oft die Terminplanung.
Alles klar. Ich hatte jetzt tatsächlich, weil ich habe das ja auch mitbekommen, als wir beide versucht haben, Termin zu machen, dass du vieles noch gar nicht wusstest.
Ja, ja, genau. Also, ja, wahrscheinlich bin ich in Yorkshire, aber ich weiß es noch nicht genau. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange. Und ich weiß auch noch nicht, ich meine, China, ich glaube, ich habe am 17. dann den Flug bekommen für den 19. Und oder nee, am 16. war es, glaube ich. Und das ist ja auch irgendwie so, wenn man weiß, okay, wir haben eine Reise, die relativ lang ist. Man kann sich ja halt nicht so richtig drauf einstellen. Aber ja, ist entspannter jetzt.
Vielleicht bessern Sie sich ja. Also, ja, wie gesagt, meine plausible Erklärung für das Ganze wäre gewesen, das Team wird erst kurz vorher bekannt gegeben oder...
Das ist eigentlich schon immer... Wir mussten jetzt auch gerade für China ein Visum beantragen von... Ich glaube, Anfang September habe ich das Visum beantragt. Also es war schon klar, dass wir fliegen in der Konstellation.
Jetzt wissen wir ja, dass dein Weg ein bisschen anders war als der klassische Weg zum Radprofi über Vereine. Dann fährt man irgendwann Bundesliga und zeigt sich als Fahrerin und wird dann vielleicht von einem großen Team gesehen. Wobei wir jetzt auch verstanden haben, dass es irgendwo auch so ein bisschen über Kontakte läuft, selbst auf dem Niveau, denke ich mal, auch noch. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, was du jungen Radsportlerinnen mitgeben würdest, wenn sie davon träumen.
Also ich würde sagen, dass man grundsätzlich erstmal den Spaß am Sport hat, anstatt den Spaß am Erfolg oder an Spaß an Ergebnissen. Weil grundsätzlich auch, wenn man jetzt in ein größeres Team kommt oder irgendwann World Tour fährt, kann es halt auch sein, dass man aus der Helferrolle nie rauskommt. Und wenn man seine Motivation dann rein aus Erfolg, aus man hat ja auch Erfolg mit dem Team, aber wenn man es jetzt halt aus dem Erfolg der eigenen Person schöpft, dann kann es manchmal sehr schwer werden und zäh werden. Deshalb finde ich, muss man erstmal für sich selber sehen, warum mache ich den Sport? Und mache ich den Sport, weil ich das genieße, auf mein Rad zu gehen. Und ich habe halt auch das jetzt das Gefühl, unabhängig jetzt ob Frauen- oder Männerradsport, dass ich mit vielen gequatscht habe, die halt den Sport machen, weil sie da drin Erfolg hatten. Und dann sind sie halt in diese Maschinerie reingekommen, sozusagen. Aber die sehen es halt wirklich als Job. Was manchmal gut sein kann, was mir vielleicht auch manchmal ein bisschen fehlt, dass ich es mehr als Job sehe. Aber grundsätzlich freue ich mich halt jeden Tag, dass ich aufs Rad kann und dass ich halt so lang und so weit und zu der Zeit, die ich mir auswähle, Radfahren gehen kann, weil ich halt einfach weiß, dass ich manchmal im OP stand und auf die Uhr geguckt habe und gehofft habe, dass ich es heute noch aufs Rad schaffe. Und ich glaube, das ist dann manchmal der Vorteil, was heißt Vorteil, aber weshalb ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich gar nicht unbedingt eine Off-Season brauche, weil ich habe letztens so einen schönen Spruch gelesen. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Und ich denke mir, Training kann einen stressen, wenn man es irgendwann nur noch macht, weil es halt der Job ist. Aber Training, wenn es halt einfach deine Leidenschaft ist, wird nie zum Stress werden. Und natürlich habe ich auch manchmal nicht Lust, ein bestimmtes Intervall zu machen, dass ich vor China musste ich halt die Bergintervalle machen und habe diese Einheit in 2 Wochen 4-mal gemacht. Und die ist halt super anstrengend und danach tun mir meistens die Knie weh, weil es Low Cadence ist und hin und her. Und natürlich gehst du dann nicht aufs Rad und denkst und schreist wuhu. Aber grundsätzlich komme ich dann trotzdem heim und habe wieder dieses Gefühl, dass mir Training halt gibt. Und das habe ich unabhängig davon, ob mir die Einheit Spaß gemacht hat oder nicht. Und ich glaube, deshalb habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie den Radsport loswerden muss für ein paar Wochen oder dass ich nicht trainieren will für ein paar Wochen, sondern muss mich dann eher zwingen, vom Rad wegzubleiben. Und das Einzige, was ich dann halt wirklich genießen kann, ist dann einfach mal in eine Stadt zu fahren, ohne drüber nachzudenken. Ich muss mein Rad mitnehmen, ich muss Radklamotten mitnehmen. Kann ich da Rad fahren? Mit wem kann ich Rad fahren? Wo kann ich Rad fahren? Wie kann ich Rad fahren? Das ist eigentlich der einzige Vorteil, den ich dann mal sehe, das für 2 Wochen nicht zu haben. Aber grundsätzlich nicht Rad zu fahren, finde ich schlimm. Und ich glaube, wenn man den Approach an den Sport hat oder an seinen eigenen Sport, dann wird sich das später als Beruf zu machen auch anders anfühlen, als wenn man es macht, weil es am Anfang die Eltern sagen und weil es dann der Trainer sagt und weil es dann der Bundestrainer sagt und weil es dann der sportliche Leiter sagt und weil es dann der Performance Coach sagt und der Trainer. Und das ist halt so, wenn es eine intrinsische Motivation ist, ist, glaube ich, ganz anders, als wenn einem immer nur von außen irgendjemand sagt, mach das. Und das ist, glaube ich, in diesen Kaderstrukturen manchmal schwierig, dass die, wenn du jung da reinkommst, du eigentlich nie an den Punkt kommst, wo du den Sport für dich machst, sondern du machst immer, weil es dir irgendjemand sagt. Und am Ende bist du 22, 23, wohnst alleine und du weißt gar nicht mehr, warum. Warum mache ich das hier eigentlich? Und dann fallen, glaube ich, viele in so ein Loch. Und entweder kommst du dann da raus oder du hörst halt auf. Und das ist eigentlich schade, wenn man es eigentlich mal gut gemacht hat und gern gemacht hat vielleicht, aber nur vergisst, warum man es macht. Deshalb Spaß dran haben. Und wenn es irgendwann keinen Spaß macht, ich habe auch eine Zeit lang mal nicht mehr wirklich viel Spaß am Triathlon gehabt. Da habe ich Fußball gespielt, da habe ich einfach mal 1,5 Jahre Fußball gespielt, habe gemerkt, es macht mir noch weniger Spaß und ich bin noch schlecht drin. Und dann habe ich wieder mit Triathlon weitergemacht und hatte aber auf einmal ganz andere Motivation und ein ganz anderes Gefühl für das Training, das ich da gemacht habe, weil ich was ausprobiert habe und gemerkt habe, nö, ich will gar nichts anderes machen.
Ich habe dazu auch gerade ein ganz spannendes Buch gelesen. Da geht es um The Generalist, also sozusagen so die Theorie dahinter ist, oder lass es mich anders ausdrücken, es gibt irgendwie Roger Federer, der mit 16 wirklich erst angefangen hat, Tennis zu spielen, intensiv. Und Tiger Woods, der schon mit 2 Golfschläger in der Hand hatte. Und man ist immer davon ausgegangen, dass das der Trick ist, ganz jung anzufangen, ganz früh sich zu spezialisieren und so. Und im Endeffekt ist das aber eher die Ausnahme. Das sind natürlich dann die Geschichten, die erzählt werden, die, auch wenn es nur ganz wenige gab, die das wirklich so gemacht haben, wo es funktioniert hat. Aber das wird natürlich dann ja Tiger Woods und so. Ne?
Ja.
Und dass es aber viel mehr gibt, die sich erst relativ spät spezialisieren und dann sehr erfolgreich sind. Ja. Und dann eben, so wie du sagst, gar nicht so durch dieses enge Korsett gar nicht so früh hatten und dann all ihre Fähigkeiten, die sie über verschiedene Sportarten verteilt gelernt haben, nehmen und dann sich da irgendwie irgendwann dann spezialisieren und dann doch erfolgreich werden. Natürlich beim Fußball musst du irgendwann anfangen, dich technisch zu spezialisieren. Also es gibt immer Sportarten, da kannst du jetzt nicht erst mit 16 anfangen, aber generell ist das wohl so ganz spannend.
Also ich muss auch sagen, ich meine, ich habe zwar ja auch relativ früh mit Triathlon angefangen, mit 11, aber ich habe halt, ich hatte eigentlich immer nur hauptsächlich Spaß am Schwimmen. Radfahren war es irgendwie so, ja, meine Eltern sind halt Rad gefahren, habe ich ab und zu mit denen gefahren oder halt auch nicht. Und das Laufen hat halt irgendwie auch dazugehört, aber ich war halt einfach meine 4-5 Mal die Woche im Wasser, das super genossen. Und ich habe halt immer gerne die Triathlon-Wettkämpfe gemacht. Es war halt eine Gaudi mit den Leuten und ich bin meistens Letzte geworden. Aber es war nie schlimm für mich, weil ich bin halt Letzte geworden, ja gut, aber es hat mir ja Spaß gemacht. Und dann war das Ergebnis egal. Und dann irgendwann hat mir das Training mehr Spaß gemacht, dann bin ich besser geworden. Dann kam noch Erfolg dazu und dann dachte ich mir, ah, das ist ja cool, man kann am Wochenende zum Triathlon fahren und es macht Spaß. Und man geht noch mit, wir haben meistens irgendwie ein XL-T-Shirt vom LBS Cup bekommen oder sowas, und man geht noch mit einem XL-neuen Schlaf-T-Shirt nach Hause. Das ist ja super. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon eigentlich meine krasse intrinsische Motivation, dass ich bereit bin, ein Wochenende zu setzen, auch wenn ich 17, 18 war dann, und Sport zu machen, weil mir das viel mehr Spaß gemacht hat, als auf eine Party zu gehen. Und dann war es dann halt ein Selbstläufer. Ab da habe ich dann habe ich mit der Ausbildung angefangen, dann habe ich mein Training um den Schichtdienst irgendwie drumherum gemodelt und bin morgens, mein damaliger Freund hat irgendwie 7 Kilometer von der Klinik weggewohnt, dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden, habe meine Laufschuhe angezogen, bin zum Krankenhaus gerannt, das war dann mein Lauftraining. Da denke ich mir jetzt im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich gemacht? Aber damals hat mir das einfach so viel gegeben und es hat mir so viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich mir zwar nicht mal mehr vorstellen, 2 Kilometer zu laufen, aber damals war es super. So.
Ja, ich wollte dich auch noch fragen, machst du denn irgendein Cross-Training? Also irgendwas anderes?
Ich gehe halt immer noch ins Fitnessstudio, mache da halt viel Stabi. Ich mache eigentlich immer fürs Krafttraining zum Warmwerden rudern. Ansonsten schwimmen gehe ich gern noch, immer noch. Jetzt gerade vermehrt jetzt in der Off-Season, aber gerade im Sommer. Mein Trainer stellt dann auch offen, dadurch, dass er ehemals mein Triathlon-Trainer war, wenn ich dann sage, ja, Utz, heute habe ich 45 Minuten Stabi auf dem Plan, wie wäre es denn, wenn ich eine Stunde schwimmen gehe stattdessen? Und dann sagt er, ja klar, weil dann habe ich nicht nur, ich meine, klar, Schwimmen ist ja fast durchgehend Stabi-Training, aber ich habe dann halt auch noch das Kardiovaskuläre dabei und kann mal wieder meine Radkanten verschwinden lassen, wenn ich vielleicht mal wieder im Bikini im Freibad bin. Und deshalb, sowas mache ich dann schon ab und zu. Aber grundsätzlich, also es ist jetzt nicht, dass ich laufen gehe, ich nicht mehr, weil ich habe im Triathlon aufgehört, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und ich muss auch sagen, also wenn mir was nicht fehlt, dann ist Laufen.
Ja, in irgendeinem Interview hast du auch gesagt, das war, du solltest deine Teamkolleginnen, ne, beim Fahrradfahren solltest du sie noch nach vorne fahren und beim Laufen sind sie dann alle irgendwie an dir vorbei.
Ja, das war dann immer so meine... Ich meine, klar, in der Triathlon-Bundesliga ist halt auch einfach so alles super starke Läufer und ich bin einfach von... Ich glaube, meine Beine brauchen schon zu viel Blut, um einfach effektiv laufen zu können. Aber es hat mir halt auch nie super Spaß gemacht. Ich habe jetzt vor 2 Monaten zum Spaß einen Triathlon gemacht, mal wieder. Und war mir gar nicht sicher, ob ich jetzt noch 4 Kilometer laufen kann. Aber hat alles super funktioniert und es hat auch wieder super Spaß gemacht. Aber ich habe mir auch währenddessen trotzdem gedacht, ist auch gut, dass dieses Kapitel vorbei ist. Also es macht mir immer noch Spaß, aber ich habe gefühlt alles da ausgereizt. Vielleicht werde ich irgendwann mit 45 noch einen Ironman machen, aber das ist jetzt erstmal weit, weit weg.
Du weißt ja auch bis heute nicht, was das war mit dem Knie, ne?
Nee, ja? Der Schmerz kam irgendwann 2014, ging das los. So während den Mitteldistanzen, ich habe dann immer noch drauf trainiert, was man nicht tun sollte. Und dann hat sich der Schmerz irgendwann chronifiziert, dann konnte ich auch nicht mehr wirklich schlafen, weil ich dann immer mit dem Schmerz aufgewacht bin. Und dann dachte ich mir, okay, du bist jetzt 25, es ist irgendwie blöd, einen chronischen Schmerz zu haben. Bin dann nur noch Aquajoggen gegangen, damit ich trotzdem noch Rennen machen kann. Aber das war ja dann auch irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dann war ich trotzdem auch irgendwann so frustriert, weil nicht mal nur, weil die Ergebnisse nicht mehr kamen, aber einfach, weil ich nicht mehr das machen konnte. 10 Kilometer laufen ohne Training und mit Schmerzen macht halt einfach niemandem Spaß. Und 21 Kilometer erst recht nicht. Und dann hatte ich da, ich hatte mich 2014 für die WM qualifiziert, die Altersklassen-WM in Zell am See, und habe da dann Utz kennengelernt. Und da war mir halt klar, okay, ich will irgendwie diesen Marathon ins Ziel bringen oder diesen Halbmarathon ins Ziel bringen, egal wie. Und das hat auch funktioniert. Ich bin dann irgendwie als Fünfte vom Rad und als 41. ins Ziel mit 2:06 oder sowas, Halbmarathon, grausam. Ich bin die letzten 200 Meter fast nicht mehr ins Ziel gekommen, weil ich so Krämpfe hatte. Und da habe ich dann gesagt, das macht einfach keinen Sinn mehr. Dann habe ich noch mit Utz versucht, halbwegs irgendwie 2016 was hinzukriegen, und habe dann, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Rennen in Buschhütten gesagt, es wird nichts, wir machen jetzt Radfahren. Und dann bin ich zum Radsport gewechselt.
Ja. Auch spannend, dass sich das dann so entwickelt hat, weil ich vermute, als Triathletin wärst du jetzt vielleicht nicht unbedingt... Gut, mittlerweile gibt es bei Swift auch ein Triathletinnenprogramm.
Genau.
Ne? Kann man sich auch, gibt es auch eine Academy. Aber ja, ob du die nun gemacht hättest, keine Ahnung. Aber
ja, vor allem,
weil es jetzt ja auch, hat sich ja schön entwickelt.
Ja, vor allem, weil für mich war das halt, im Triathlon habe ich zwar auch immer mal überlegt, Profi zu werden, Profilizenz zu lösen, zu schauen, wie weit geht's, auch mal ein Jahr während dem Studium auszusetzen. Aber im Triathlon ist halt immer, du musst dir deine eigenen Sponsoren suchen. Es ist schon alles sehr... es kommt sehr auf dich drauf an, auf deine eigene Vermarktung. Und wenn mir was nett liegt unbedingt, dann ist so, mich selber zu vermarkten. Klar, ich mache mein Instagram jetzt, glaube ich, mittlerweile auch recht vernünftig, aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, mich dann bei Sponsoren so anzupreisen. Und da hilft mir halt diese Teamstruktur, die man im Radsport hat, dass ich da ich als alter Schwabe, trotzdem irgendwie so mein Sicherheitsnetz habe. Und weiß, das Team steht hinter mir und ich bin Teil des Teams. Und ich bin nicht ein Einzelsportler, der im Endeffekt ja irgendwie nur für sich selber an den Start geht. Und deshalb hätte ich es mich im Triathlon nie getraut. Da war ich auch, glaube ich, ein bisschen zu feige vielleicht. Aber so im Radsport war es jetzt für mich perfekt. Ja.
Du bist ja auch sehr glücklich mit deinem Team und mit deinen Teamkolleginnen.
Ja, absolut.
Haben wir das so verfolgt? Deinen Geburtstag habt ihr zusammen gefeiert?
Genau, da sind wir in wir hatten zwei Rennen in Italien, sind dann noch eine Nacht in Bologna geblieben, weil für viele hat gerade das die Offseason eingeleitet und für mich war es die Nacht zu meinem 30. Geburtstag. Und ja, ich muss halt sagen, es ist erstens schön, mit so trotzdem faszinierenden und beeindruckenden Persönlichkeiten und Sportlern Zeit zu verbringen und auch zu sehen, wie viel Herzblut sie in ihren Sport bringen und auch wie viel Verzicht in vielem. Und ja, gleichzeitig sind es halt einfach auch mega coole Mädels, jetzt gerade auch mit unseren zwei neuen Israelis im Team. Mit Rotem verstehe ich mich halt super gut. Und wir haben während Healthy Aging, was letztes Jahr so mein Albtraumrennen war, weil Healthy Aging ist früh im Jahr, es ist ein extrem hartes Rennen, das Wetter ist meistens schlecht, der Wind ist typisch holländisch grausam. Es ist meistens irgendwie neutrale Phase ist vorbei, es wird losgefahren, ab da ist nur noch Windkante und ums Überleben kämpfen irgendwie. Und es war gerade in meinem ersten Jahr, als ich halt auch noch nicht die Erfahrung hatte, wie fährt man genau auf der Kante, wo muss ich hin, was muss ich machen, waren es 5 Tage Leiden Deluxe. Und davor hatte ich jetzt dieses Jahr auch wieder Angst. Also ich war extrem nervös vor dem Rennen. Und dann hatte ich Rotem, und man wohnt da in so kleinen, das ist wie so ein bisschen Central Parks, man wohnt da in so kleinen Häusern. Und ich war mit Rotem dann später alleine im Haus, weil Ella und Christa in der ersten Etappe gestürzt sind und wir dann nur noch zu zweit da waren, beziehungsweise Alice und Lisa im anderen Haus. Dann haben wir jeden Abend unsere Tee-Session gemacht und haben uns noch ewig unterhalten über Gott und die Welt. Und ich habe halt mittlerweile nicht nur Teamkolleginnen, sondern auch wirklich gute Freunde mit den Mädels. Und das macht dann natürlich noch mehr Spaß, wenn man mit denen die Welt erkundet. Obwohl ich habe ja dann manchmal auch die Mama-Rolle. Also wenn ich mit meiner Standardkonstellation Hannah und Christa unterwegs bin, wir sind irgendwie so dieses deutsche Dreiergestell, wir sind irgendwie häufiger zusammen bei Rennen. Dann ist Hannah jetzt 19, Christa ist 21 und da bin ich dann schon einfach irgendwie auch so ein bisschen Mutti. Und die sind aber auch einfach sehr lieb und ich mag sie sehr, sehr gern. Und vielleicht hält mich das auch jung.
Bestimmt. ja, schön. Das war bei uns damals so ein bisschen anders. Ich war da ja auch älter, aber wir waren alle zwischen, gut, Kira war 19, 20, aber Liana war zum Beispiel schon 37 oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Und das war so ganz angenehm eigentlich,
ja,
ne?
Ja. Also wir sind ja auch
relativ gut verteilt.
Wir sind an sich auch so im Team eigentlich ganz gut verteilt. Wir haben ja viele, die so Mitte 20 sind. Dann sind Aliona, Tiffy und ich jetzt schon 30. Das heißt, an sich ist auch so die Range so von 19 bis 30 so alles irgendwie vertreten. Aber klar, je nachdem, mit wem man dann im Team fährt, ist man dann halt auch manchmal mit 9 Jahren Abstand die Älteste. Und ja, das kann dann interessant sein, wenn einem dann auf einmal Snapchat oder sowas vorgeführt wird, was ja gar nicht mehr so in meinem Alter eigentlich eine Rolle spielt.
Ja, pass auf, Tell on Me ist, glaube ich, der heißeste Scheiß gerade.
Tell on Me?
Ja, da hast du irgendwie so eine Art Account und dann können Menschen anonym Nachrichten schicken und dir irgendwie ein Kompliment machen.
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden.
Ja, das ist wohl auch das Problem dabei. Aber die haben das alle.
Ah, cool.
Dann kannst du sagen, Tell on Me und dann, ja, Tanja, du bist toll. Ich, keine Ahnung. Aber muss mal gucken bei auch den Instagram-Accounts von einigen.
Das ist eh verrückt. Ich weiß noch, bei uns ging das dann irgendwann mal so in der 9. Klasse los, dass man dann am Valentinstag jemanden anonym eine Rose schicken konnte. Und das war dann, glaube ich, so das erste Mal, dass man halt so kleine Nachrichten oder sowas an jemanden weitergeben konnte. Und ich mir jetzt überlege, so hat ja eigentlich die kompletten sozialen Konstellationen verändert, weil du ja Leute bei Facebook anschreiben kannst, bei Instagram anschreiben kannst, bei Snapchat ansnappen kannst. Also verrückt.
Ja, ich habe auch lange nicht verstanden, dass Instagram auch so eine Art Kontaktbörse ist.
Ja.
Und habe dann immer nett geantwortet.
Tinder 2.0. So.
Ja. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Ja. Aber da hat mich dann mein Freund dann irgendwann mal drauf hingewiesen.
Ja.
Warum antwortest du denn da schon wieder? Weil ich höflich bin. Ich antworte immer noch gerne. Meistens sind es irgendwelche technischen Fragen. So, da kann man mich auch nach wie vor gerne fragen, wenn ich sehe, wenn es nicht irgendwie im Other Folder landet, dann antworte ich da auch eigentlich immer drauf.
Ich normalerweise auch.
Du auch, ne? Ja. Ich finde es auch schön. Also ich finde es auch. Ich habe das ja auch selber genutzt, habe anderen geschrieben, als ich mich damals aufs Transcontinental vorbereitet habe, da habe ich auch ganz viele wertvolle Tipps bekommen.
Ja.
So, da funktioniert das Netz dann doch echt ganz gut. So.
Und wenn ich mal nett antworte, dann einfach nochmal schreiben, weil manchmal habe ich dann auch nur eine Nachricht gesehen, habe mir vorgenommen zu antworten, dann ist irgendwie sehr weit runtergerutscht.
Und dann verbasel
ich. Deshalb, falls ich lange Zeit nett antworte, normalerweise antworte ich auf alles. Dann einfach nochmal schreiben.
Mal sehen, was du jetzt für Nachrichten bekommst. Oder wir. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Also du hast jetzt noch Off-Season, die du hoffentlich gut überstehst.
Morgen werde ich Tennis spielen gehen, mal gucken. Das wird interessant.
Ja, pass bloß auf bei diesen ganzen gefährlichen Sportarten, die mit Bällen und hartem Boden zu tun haben.
Ja, ich weiß.
Schwierig. Fußball würde ich nicht spielen.
Nee, ich habe tatsächlich im Sommer... Im Sommer habe ich einmal, das war nach der DM, bin ich ins Freibad und bin ein bisschen Fußball zocken gegangen. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens, weil ich bin ja mittlerweile so ein völlig degenerierter Rheinradfahrer eigentlich. Und meine Adduktoren, ich habe 3 Tage so Schmerzen gehabt, einfach von dieser Außenrotation im Fuß, den Ball zu schießen. Also schlimm.
Ja, ich habe da so meine Erfahrung gemacht. Ich habe ja 2 Kinder, die Fußball spielen, warum auch immer. Sie finden es irgendwie gut. Und natürlich unterstützen wir das auch. Und einmal im Jahr gibt es dann das Sommerfest, wo dann auch die Eltern Fußball spielen. Super. Und es gibt jedes Mal Schwerstverletzte. Mhm. Also der Kreuzbandriss, irgendwelche Gelenk-Knöchelgeschichten. Das ist echt schlimm. Und ich meine, eigentlich machen wir nichts, außer den Ball so ein bisschen mit dem Fuß nach vorne zu bewegen. Aber jedes Mal mindestens ein Elternteil, das im Krankenhaus landet.
Ja, das glaube ich. Ja.
Das ist Fußball.
Nee, Fußball.
Also, ne? Ja, kann man ja spielen, aber ist übrigens, ich wurde ja damals immer gefragt, wie verletzungsanfällig Rugby ist. In den Statistiken der Versicherung ist Fußball weiter oben als Rugby, deutlich weiter oben. Ja. Und nicht, weil das hier in Deutschland mehr spielen, sondern einfach, weil da die Verletzungs, die Verletzungen nehmen da einfach, also es ist einfach viel, viel mehr als beim Rugby. Ja. Wir rechnen ja damit, dass uns jemand irgendwie umrennt. Ne? Und genau. Wir nehmen die Haltung ein und beim Fußball, das ist ja immer eine falsche Bewegung.
Ja, und halt auch dieses mit dem gestreckten Bein irgendwie Leuten dann rein.
Ja.
Und ich glaube auch jeder tiefer in die Liga, das ist so
schlimmer
die Verletzungen.
Oh Gott. Also für alle, die gerne Fußball spielen, macht es, aber
ja. Man sieht es auch an
einem Radsportler macht es nicht.
Ja, wenn man einen Wochenenddienst in der Notaufnahme hat, dann hat man meistens auch die Reste. Mhm. Da kommt man dann immer. Und da stand so ein Nasenbeinbruch noch das Netteste.
Ja, du kennst sie aus. Also du hast jetzt nochmal zurück, du hast jetzt die Off-Season, dann steigst du wieder ins Training ein.
Genau, dann fliege ich am 9. nach Girona und bleib dann dort bis zum Trainingslager im Dezember. Und dann geht es nochmal für Weihnachten heim. Und dann im Januar, wohl Australien, da steht der Zeitpunkt und so alles noch nicht so wirklich fest. Keine Überraschung. Und dann gibt es im Februar wieder Teamtrainingslager. Und dann geht es halt auch dann geht die Saison eigentlich auch wieder los. Also ich meine, gut, dieses Jahr oder nächstes Jahr geht ja schon mit Australien dann die Saison los. Aber dann starten halt wirklich auch die Klassiker und dann wird es wieder richtig.
Und wie sieht dein Training jetzt erstmal aus? Machst du tatsächlich klassisch Grundlagen oder geht es direkt auch?
Nee, also letztes Jahr habe ich schon viel Grundlage gemacht und dann halt auch Krafttraining. Also ich habe halt auch gemerkt, letztes Jahr war ja eigentlich so meine erste wirkliche Vorbereitung. Als ich die Swift Academy gewonnen habe, war das ja eher so, okay, du hast die Swift Academy gewonnen, wir werfen dich jetzt ins kalte Wasser. Du hast zwar keine adäquate Vorbereitung gehabt, aber wir gucken jetzt mal, wie weit du kommst. Und dann war es letztes Jahr auf einmal ganz anders. Aber ich bin dann mit der Nationalmannschaft nach Mallorca im November schon, war dann im Teamtrainingslager im Dezember, war dann wieder mit der Nationalmannschaft auf Mallorca im Januar, war dann wieder mit dem Team im Februar im Trainingslager. Und da habe ich halt extrem viel Grundlage gemacht und habe halt auch gemerkt, wie gut ich darauf aufbauen konnte. Dann war ich jetzt nochmal in der Höhe mit einer Teamkollegin. Und dann waren wir ja in Colorado fürs Rennen, sind da vorher auch schon ein bisschen in Boulder geblieben und haben ein bisschen Altitude-Camp gemacht. Und danach kam ich einfach heim und hatte halt einfach das Gefühl, ich habe Überdruck und mein Puls war halt einfach extrem niedrig. Und ich habe mich so schnell erholt. Also letzte Woche bin ich hier Berg in der Walle gefahren und bin ich zum Beispiel so in 4 Minuten 270 Watt. Bergauf kam dann oben raus bei irgendwie 147 Schlägen pro Minute, was jetzt nicht so extrem hoch ist. Aber dann bin ich umgedreht, nach einer Minute war ich bei 68 in der Abfahrt. Also da habe ich halt wirklich gemerkt, okay, jetzt bin ich gerade wirklich fit. Und ist auch irgendwie ein schönes Gefühl. Und darauf freue ich mich auch, wenn ich jetzt wieder mit dem Training anfangen kann.
Ja, klasse. So fit wäre ich auch gerne. Dass ich dann einen 68er Puls die Abfahrt mache. Ja. Aber das war auch schon immer deine Stärke, ne?
Ja, schnelle Erholung eigentlich.
Ja.
Das war ja schon immer mein Ding. Deshalb sind Bahnrennen ja eigentlich auch ganz gut für mich so. Aber da fehlt mir halt ein bisschen die Erfahrung. Also gerade in Madison oder so, und dann einfach ballern, oben langsam dich schnell erholen, dann wieder ballern. Das wäre eigentlich so für meine Konstitution perfekt, aber ja, da tue ich mir dann manchmal einfach schwer, weil es doch sehr taktisch ist und noch stärker irgendwie von Erfahrung geprägt. Und da bin ich dann doch fast ein bisschen zu spät reingekommen.
Habt ihr eigentlich viel mit den anderen Teams auch zu tun oder ist man da eher für sich?
Es kommt drauf an, also jetzt gerade so, wenn man mit der Nationalmannschaft Sachen macht, dann klar. Also wenn jetzt auch Lotto Belgium Tour gefahren, wo dann Mieke dabei war, die für Virtu fährt, wo Leanne Lippert dabei war, die für Sunweb fährt, wo Romy Kaspers dabei war, die für Ale Cipollini fährt. Das heißt, da ist man so ein bisschen durchmischt und dann dementsprechend auch in den Trainingslagern. Und jetzt gerade da, als wir meinen Geburtstag gefeiert haben, da war dann noch die Anna Trevisi von Ale Cipollini dabei und Barbara, die vorher für auch für Canyon gefahren ist, jetzt mittlerweile auch für Virtu fährt, die hat dann auch mitgefeiert. Also man hat schon auch untereinander miteinander zu tun. Aber klar, dann während den Rennen im Teamhotel und während den Trainingslagern ist dann schon sehr teamspezifisch. Aber man kennt sich untereinander und mag sich auch.
wollte ich gerade fragen, wie da so die Stimmung ist untereinander.
Ja. Doch, also keine Ahnung, wie es für andere ist, aber ich glaube, es gibt wenige Menschen, die ich nicht mag. Und auch wenn jemand gewinnt, ich finde immer, man kann die Leistung von jemand anders anerkennen. Und ja, es gibt natürlich klar Mädels, die ich mehr mag als andere, wie auch in der normalen Welt oder in der Arbeitswelt. Und für Leute, für die ich mich extrem freue, wenn sie ein Rennen gewinnen. Und das kann dann auch mal ein anderes Team sein. Also, klar denke ich dann immer so, ja, wäre schön, wenn wir gewonnen hätten. Aber wenn es dann eine Person ist, die ich halt sehr, sehr gern mag, klar freue ich mich dann als Freundin für ihren Erfolg.
Jetzt ist das ja deine dritte Saison und man sagt ja, die dritte ist die, wo man eigentlich erst angekommen ist im Radsport. Ne? Also auch gerade die auch als Quereinsteiger irgendwie anfangen oder auch Kinder, die mit 11, 12 anfangen, die brauchen halt eine Weile, um aufzubauen. Wir alle brauchen, wie du schon sagst, man muss eben seine Hausaufgaben machen, das Grundlagentraining im Winter machen und dann gezielt aufbauen. Dann nutzt man die Saison, dann kommt man höher am Ende bei raus und dann geht es so weiter. Was nimmst du aus dieser Saison, also aus der zweiten mit in die dritte?
Na, also meine Grundlagenausdauer ist auf jeden Fall eine ganz andere, gerade auch durch die Etappenrennen, die man fährt. Und dieses Jahr war ich jetzt halt wirklich zum ersten Mal bei Rennen Supported Sprinter eigentlich und konnte jetzt halt das, was ich jetzt im Jahr 2018 in den Intermediate Sprints gemacht habe, konnte ich jetzt halt auch mal in Finalsprints machen. Und klar, mit Colorado zweimal das Podium verpasst mit Platz 4, jetzt 6. in China, aber grundsätzlich kann ich halt schon mal sagen, okay, ich bin jetzt im Finale da, ich weiß, wo ich hin muss, und ich glaube, das Selbstbewusstsein kann ich jetzt auf jeden Fall mit in die neue Saison nehmen und verstärkt das analysieren, was ich vielleicht in den Situationen falsch gemacht habe, wie ich es besser machen kann. Und jetzt kann ich halt auch eher sagen, was für ein Sprintertyp ich bin, also was ich bei einem Leadout brauche oder wie ein Leadout für mich aussehen muss oder ob ich überhaupt ein Leadout brauche. Das sind ja so die Sachen, wo man sich halt auch irgendwie selber in der Rolle dann mal kennenlernen muss, wenn man es vorher eigentlich nie gemacht hat. Also die Expertise nehme ich jetzt eigentlich mit in die nächste Saison und ja, einfach eine bessere Grundlagenausdauer und das Wissen, dass mir Höhe, ich hatte immer ein bisschen Angst vor der Höhe, weil ich normalerweise Höhe nicht gut vertragen habe. Ich bin immer eigentlich eher anämisch, also ich habe mein Hämatokrit ist extrem niedrig eigentlich und deshalb habe ich, finde ich, sobald ich in die Höhe gegangen bin, habe ich halt eher immer Übelkeit gehabt, Kopfschmerzen. Und jetzt waren wir in Boulder, das ist so mit so 1600 so ein bisschen dazwischen. Und wir sind dann halt mal auf 3200 hochgefahren. Und dann bin ich da oben, am ersten Tag war ich da irgendwie bei einer 84er Sauerstoffsättigung, also extrem niedrig. Aber habe mich dann auch eigentlich relativ gut angepasst. Dadurch, dass ich halt immer auf diesem Zwischenlevel war, auch in Boulder. Und habe halt dementsprechend gesehen, okay, Höhentraining bringt mir viel. Und kann es jetzt vielleicht auch dann im nächsten Jahr nochmal einbauen.
Und renntaktisch? Also gibt es irgendwie ein Aha-Erlebnis, das du diese Saison hattest, weil du ja, wie gesagt, als Quereinsteigerin im Team bist?
Nein, mein erstes Aha-Erlebnis war eigentlich Healthy Aging, weil ich da diesen krassen Unterschied gesehen habe zu 2018, wo ich wirklich rein ums Überleben gekämpft habe. Und 2019 habe ich das Rennen angefangen und dachte mir so, hä, warum fand ich das denn letztes Jahr so schlimm? Es geht doch. Also ich wusste halt auf einmal, was ich mache. Ich wusste, wo ich fahren muss. Ich wusste, wo kommt der Wind her. Ich wusste, wo muss ich mich positionieren. Einfach, dass ich selber gesehen habe, ich kann nicht mal genau sagen, wie und was jetzt so viel besser läuft. Aber also klar, ich komme jetzt halt auf einmal, ich komme durchs Feld. Ich weiß mehr zu dem, wie ich fahren muss, wann ich fahren muss. Ich gucke anders, also ich gucke eher nach, was passiert vorne, weil wenn vorne was passiert, muss ich hinten drauf reagieren. Ich bin besser darin geworden, kraftsparender zu fahren. Einfach so Sachen und die ganzen kleinen Dinge bringen mich, glaube ich, halt extrem viel weiter, entspannter durch ein Rennen zu kommen und am Ende dann halt noch mehr Kraft für einen Sprint zu haben oder halt auch einfach eine bessere Helferin zu sein. Also wir haben jetzt trotzdem dieses Jahr, habe ich mitgewirkt bei drei GC gewinnen. Also wir haben Healthy Aging den GC mit Lisa gewonnen, Bene Ladies mit Lisa den GC gewonnen, dann mit der Nationalmannschaft mit Mieke bei der Lotto Belgium Tour. Und da habe ich halt einfach auch, ich kann halt mal hier Bonussekunden abgreifen als Sprinter. Ich weiß, wie ich meine Fahrerin zu positionieren habe, um sie irgendwie aus Trouble rauszuhalten. Und ja, war dann auch mal Road Captain, was ich nicht unbedingt gedacht hätte letztes Jahr, dass ich irgendwann mal bei einem Rennen Road Captain bin. Und ja, einfach, glaube ich, das Selbstbewusstsein und das Wissen, dass es geht und dass ich mich entwickle. Ja, das nehme ich, glaube ich, vor allem mit aus der Saison.
Hast du dir ein Ziel gesetzt für die nächste?
Ja, endlich ein Podium.
Auf jeden Fall.
Ja. Ergebnisorientiert.
Aber, ja, klar, aber
ich kann das verstehen. Ja, ist auf jeden Fall Ergebnis, beziehungsweise, wenn man, das werden, glaube ich, eher prozessorientiert, mehr Sprints fahren, häufiger die Sprinterin vom Team zu sein, meine Sprints gut zu fahren, mich gut zu positionieren und dann zu gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also, ja, das wäre natürlich traumhaft. Und ich bin jetzt auch nach China gefahren und habe nicht gedacht, dass ich als Sprinterin am Ende fahren werde. Und dann war das halt irgendwie so eine positive Überraschung. Und ich hoffe, dass ich da noch häufiger positiv überrascht werde.
Ja. Ich bin mir sicher, ich werde das verfolgen.
Danke.
Ja. Und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dir und dem Team natürlich.
Danke.
Es ist ein Teamsport nach wie vor.
Absolut.
Und ja, bin sehr gespannt, wie es nächste Saison wird. Tanja, vielen Dank.
Liebend gern, ich danke für deinen Besuch.
Und wer jetzt noch mehr erfahren möchte, ihr habt ja gehört, ihr dürft Tanja auch gerne Nachrichten schreiben.
Liebend gern. Lieber Instagram als Messenger. Aber.
Ja, ist bei mir genauso.
Ja,
ja, schön. Dann mache ich mal aus.